Sag mal, Moritz, wie geht's denn eigentlich deinen Füßen?
Du fragst das bestimmt nur, weil es deinen auch nicht so gut geht. Also meine sind schon ziemlich strapaziert. Ich habe extra so Sportschuhe angezogen, um hier diese 10-Minuten-Läufe, die man über dieses Veranstaltungsgelände hier machen kann, bis hinter zum Technikmuseum, dass ich die gut hinkriege. Aber gestern haben sie schon sehr weh getan. Und wie geht's deinen Füßen?
Ja, also ich sag mal so, ich habe schon meine erste Blase gesammelt.
Es tut mir leid. Zum Glück sitzen wir jetzt hier schön beim Podcasten.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Das ist eine Sonderfolge heute mit Carina Schröder und mir, Moritz Metz.
Hallo!
Wir melden uns von der 17. Ausgabe der Digital- und Gesellschaftskonferenz Republika in Berlin. Und der Form halber, wir zeichnen diese Folge am Dienstag, den 28. Mai auf. Es ist jetzt 13.51 Uhr.
Die Republika, die findet in einem ehemaligen Postbahnhof in Berlin-Kreuzberg statt. Und es ist genauso, wie eine gute Messe sein soll. Also es ist wirklich voll, es ist super laut, es gibt einfach keinen Ort, wo keine Menschen sind. Und man rennt eigentlich die ganze Zeit nur von einem Talk zum nächsten. Aber ehrlich gesagt, ich liebe es. Ich finde es toll. Man hat hier die Möglichkeit, sich mit allen möglichen Menschen auszutauschen und gemeinsam über digitale Zukunft nachzudenken.
Und du hast es ja gesagt, tausende Menschen sind hier. Wir sitzen auch hier vor einem Omnibus direkt am Eingang der Republika. Hier ist es noch ein bisschen ruhiger. Und dauernd kommen Menschen vorbeigelaufen. Das heißt, das sind heute nicht die ganz sterilen Studiobedingungen. Aber dafür mit vielen verschiedenen Stimmen. Es gibt hier über 1500 SprecherInnen. Es gibt hier 800 Bühnenveranstaltungen in diesen 3 Tagen der Republika. Und gar nicht so selten geht es um das große Hype-Thema dieser Jahre, um künstliche Intelligenz. Vieles wird hier diskutiert. Und wir gucken deswegen auch, bringt KI Gutes für die Zukunft oder ist das eigentlich nur alles ablehnenswert und zu kritisieren. Was gibt es hier auch für gute KI auf der Republika, die vielleicht dem Gemeinwohl dient? Darum kümmern wir uns heute in dieser Folge KI verstehen. Und ich wollte noch dazu sagen, jede dieser Republikas, die hat ein Motto und dieses Jahr heißt das Motto Who Cares? Also wer kümmert sich?
Ja, oder wen interessiert's, ne?
Ja, also man kann das ganz unterschiedlich lesen, aber auch in Bezug, und das ist einer der großen Schwerpunkte dieses Jahr, die Care-Arbeit und die Pflege. Und unser Kollege Max Brose, der hat sich hier umgehört, ob Menschen hier eine Hoffnung haben, dass uns KI in Zukunft bei der Care-Arbeit und Pflege helfen kann.
Also ich denke da direkt an diese Roboter aus Japan, die es da wohl schon geben soll, die irgendwie die Arbeit von PflegerInnen übernehmen sollen als KI.
Ich komme aus dem Bereich der sozialen Arbeit und natürlich bin ich mir bewusst darüber, dass keine KI der Welt insbesondere die soziale Arbeit ersetzen wird, aber vielleicht zumindest Sachen einfacher oder weniger herausfordernd für die Individuen machen könnte.
KI kann vielleicht dabei helfen, dass wir wieder Menschen für die Care-Arbeit bekommen, weil KI die Aufgabe an anderer Stelle übernimmt, weil ich glaube, wir können uns am besten um uns selbst kümmern und dafür ist dann vielleicht wieder Zeit.
Ich mache regelmäßig Brustmammographie und stelle mir immer vor, dass da tatsächlich eine Ärztin sitzt und guckt sich diese mammografierten Brustbilder an und macht nichts anderes. Erstens die arme Frau, zweitens glaube ich, dass die KI besser blicken würde, wenn tatsächlich irgendwo knoten würde.
Ich bin sehr skeptisch nach meinen bisherigen Erfahrungen mit diversen Chatprogrammen. Es wird ja immer gesagt, ja, das könnte vielleicht so im Mental Health Bereich helfen, so nach dem Motto, wir haben nicht genug Therapeuten, wir setzen einfach eine ChatGPT hin und lassen dann die Leute damit reden. Und meine bisherigen Erfahrungen, egal ob das jetzt Gemini oder ChatGPT oder Copilot ist, es ist sehr limitiert.
Max Brose hat sich auf der Republika umgehört. Wir sind aber nicht nur zu dritt, sondern sogar zu viert hier. Fedi, also Friederike Weichner-Seri aus unserem KI-Verstehen-Team, ist auch da.
Hallo.
Und du warst beim Lesen des Programms schon Feuer und Flamme für diese Aspekte des Mottos, also Who Cares, Pflege. In diesem Jahr hat sich die Vorfreude gelohnt. Was hast du erst dazu gesehen?
Ja, ich war auf wirklich einigen Veranstaltungen inzwischen. Und also Pflege ist natürlich ein Teilaspekt. Es gab insgesamt viel zum Gesundheitsthema, würde ich sagen. Also KI für ÄrztInnen, KI für PatientInnen, aber auch Medikamentenentwicklung war ein großer Bereich. Und aber natürlich auch ganz konkret Care-Pflege. Also zum Beispiel gerade eben war ich auf einer Podiumsdiskussion mit der Pflege- und Gesundheitswissenschaftlerin Dr. Katrin Seibert und mit Felix Biesmann, der ist Professor für maschinelles Lernen an der Berliner Hochschule für Technik. Und da ging es zum Beispiel darum, wie sich KI-Anwendungen mit der Pflegepraxis vereinbaren lassen.
Also ich würde sagen, spätestens seit der Pandemie wissen eigentlich alle Menschen, dass die Lage in der Pflege nicht wirklich gut ist. Es gibt Fachkräftemangel, es ist extrem unterbesetzt, es gibt hohe körperliche und psychische Belastungen, die Strukturen sind weit, Bürokratie. Ich glaube, ich könnte noch ewig so weitermachen. Kann KI vielleicht da irgendwo an irgendeinem dieser Probleme eine Lösung bieten?
Ja, also zur Abwechslung war die Diskussionsrunde, die ich da jetzt gerade gehört habe, eigentlich relativ optimistisch. Also es wurde schon klar, dass KI in der Pflege im Vergleich zur medizinischen Forschung immer noch ein bisschen hinterherhinkt. Aber es gibt da schon Tools. Also zum Beispiel Katrin Seibert hat mir im Anschluss gesagt, es gibt schon einige konkrete Beispiele, bei denen KI in der Pflege wirklich auch was bewegt schon.
Wenn wir gucken, wie Pflegefachkräfte das beurteilen, dann begegnet uns oft Skepsis. Wenn sie die KI-Systeme dann aber im Einsatz erleben, wenn sie damit arbeiten. Ein gutes Beispiel sind hybride Sprachassistenten für die Pflegedokumentation. Ich kann am mobilen Endgerät direkt Informationen einsprechen. Das System, ich sage jetzt mal, kümmert sich dann darum für mich. Und ich kann über Sprache auch einfach mir Informationen wieder abrufbar machen. Erleichtert die Arbeit.
Also Arbeitserleichterungen, auch Bürokratieabbau, das ist natürlich wichtig. Aber wie schaut es aus mit Pflegerobotern? Stehen die ja auch schon rum?
Ja, das wollen natürlich alle wissen, haben wir in der Umfrage am Anfang auch schon gemerkt. Pflegerobotik, super heißes Thema. Katrin Seibert hat mir gesagt, da ist irgendwie noch eine recht große Diskrepanz zwischen dem, was man tatsächlich so hört und was Leute glauben, was diese Roboter schon so können, und dem, was in der Realität die Probleme sind. Also eigentlich kennen wir die Probleme in der Pflege sehr gut. Und was momentan eigentlich viel wichtiger ist als so ein fetter Roboter, der 20.000 verschiedene Sachen übernehmen kann und vielleicht auch noch mit uns spricht, sind eigentlich individuelle, passgenaue Ansätze, die wirklich ganz konkret die Menschen unterstützen können. Und da ist eben so ein Spracherkennungstool, das die Dokumentation erleichtert, ein super Beispiel. Oder eben auch sowas wie ein Tool, das dann erkennt, wenn jemand stürzt und dann eine Warnung abgibt. Und ich habe auch mit Professor Felix Biesmann im Anschluss gesprochen, der sieht das ähnlich, also dass Robotik zwar super spannend ist, aber wir da vielleicht manchmal so ein bisschen zu enthusiastisch sind.
Ja, bei Robotik und allem, was einem sozusagen physisch wehtun kann, habe ich sehr starke Bedenken. Und wenn man darüber redet, dass man Roboter gegen Menschen, menschliche Pflegerinnen ausspielt, muss man berücksichtigen, dass die Pflege, wie sie jetzt im Moment in Deutschland funktioniert, getragen wird zum großen Teil von Pflegekräften, die nicht ordentlich bezahlt werden, die nicht ordentlich angestellt sind. Ich glaube, man sollte diese Probleme erst angreifen, bevor man versucht, Roboter gegen Menschen auszuspielen oder andersrum.
Wie sieht es denn jetzt mit KI-Tools zum Beispiel konkret für Ärztinnen und Betroffene aus? Gibt es da was? Hast du dir irgendwie hier was angucken können?
Ja, also alles, was mit Bilderkennung zu tun hat, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, hat riesiges Potenzial. Hautkrebs, Radiologie, also Röntgenbilder sind ein Riesenbereich. Und ich habe mir auch ein paar spannende Anwendungen angeschaut. Zum Beispiel gab es ein Tool für Menschen mit einer Schädelfraktur. Also ist jetzt natürlich sehr spezifisch, aber super relevant in dem Bereich. Früher war das anscheinend so, dass man dann Knochen aus der Hüfte entnommen hat und das irgendwie in den Kopf einpassen musste, um dieses Loch zu füllen. Und heute gibt es halt 3D-Scanner, die dann einen synthetischen Stoff produzieren, der dann passgenau in dieses Loch reinpasst. Fand ich super spannend. Aber das sind jetzt auch wieder vereinzelte Anwendungen. Also es gibt da jetzt erste Labore, spannende Studien. Aber das ist immer noch nicht wirklich in der Breite angekommen, diese ganze Technik. Und das ist auch ein großes Thema, sowohl eben bei Ärztinnen als auch bei PatientInnen. Diese KI-Literacy, könnte man sagen.
KI-Literacy, also KI-Kompetenzen, dass man weiß, wie man damit umgeht. Also wie man promptet, wie man die Ergebnisse dann interpretiert.
Ganz genau. Also bei MedizinerInnen gibt es da zum Beispiel das Problem, es gibt zum Teil schon Unternehmen, die da wirklich starke medizinische KI-Tools bauen. Aber die Frage ist ja, können MedizinerInnen mit diesen Tools dann auch wirklich umgehen und lernen sie das und wer bringt ihnen das bei? Und dazu habe ich mit Jenny Brandt gesprochen. Sie ist Ärztin für Radioonkologie und Strahlentherapie am Universitätsspital in Basel.
Also, die Antwort ist ganz klar, nein, lernen Sie nicht. Ja, es ist an ganz wenigen Universitäten ist es im Pflichtcurriculum. In den meisten Fällen ist es, wenn dann, im Wahlpflichtbereich. Das heißt, die Studierenden wählen einen speziellen Kurs aus, wo es um das Thema geht. Und diese Kurse sind in der Regel enorm beliebt. Das heißt, man hat dann irgendwie so 100 Anmeldungen für 12 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also das Angebot reicht nicht aus.
Und Jenny Brandt hat mir auch gesagt, es kommt jetzt dann eine neue Approbationsordnung. Das soll eben dann auch festlegen, dass KI wirklich im Lehrplan dort verankert ist im Medizinstudium. Aber die kommt erst 2027. Also Jenny Brandt meinte, es ist eben auch die Verantwortung von Ärztinnen und Ärzten jetzt schon, dass sie da up-to-date bleiben. Auch weil, wenn KI sich jetzt weiter so schnell entwickelt, haben private Unternehmen die klassische medizinische Praxis längst abgehängt.
Und ist es ein Problem?
Ja, also sicherlich hat es auch Vorteile, wenn es da neue Entwicklungen von privaten Unternehmen gibt. Aber es verstärkt halt, glaube ich, auch diese Zweiklassengesellschaft, die wir im Bereich Medizin sowieso schon haben, weil KI halt erstmal super teuer ist zu entwickeln. Und es gibt halt jetzt schon so Zusatzleistungen. Das heißt, wer sich das leisten kann, bekommt dann so eine KI-Sonderbehandlung und die Kassen zahlen das aber nicht. Und natürlich muss erstmal geprüft werden, wie effizient ist es wirklich, wie gut sind diese Anwendungen, damit das überhaupt eine Kassenleistung werden könnte. Aber ich sehe schon auch das Problem, dass medizinische KI-Kompetenz da einfach auch hinterherhängt.
Vielen Dank, Fede, dass du dich hier auf der Republika rumgetrieben hast zu diesem ganzen Thema. Jetzt haben wir über ein Lieblingsthema von Carina noch nicht gesprochen. Ich hoffe, du bist nicht böse.
Doch, ein bisschen traurig, der Datenschutz. Leute, was ist eigentlich mit dem Datenschutz?
Ganz wichtig, ne?
Ja, ganz wichtig und habe ich auch viele Debatten dazu jetzt gehört und gesehen. Können wir auf jeden Fall vielleicht an anderer Stelle nochmal machen.
Wir gucken ja auf der Republika hier nach KI, die uns auch ein bisschen hoffnungsfroh in die Zukunft gucken lässt. Und da gab es einen Wettbewerb hier, der vorgestellt wurde auf der Republika. Da ging es um Civic Coding, also Programmieren für die Zivilgesellschaft. Und da tauchen wir jetzt unter Wasser, Carina.
Denn das Motto heißt ja Who Cares? Und das kann ja eigentlich auch sowas Gleichgültiges sein, sowas wie wen kümmert das? Und da gibt es so ein Bild, wenn es um den Umweltschutz geht, das mir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Also kennst du noch diese E-Roller? Es gab ja eine richtige Welle in Deutschland, ne? Da kamen diese ganzen E-Roller und die standen auf einmal überall rum und die wurden dann voller Frust auch gerne mal in zum Beispiel den Rhein geworfen oder Menschen fanden das einfach lustig.
Aber diese Tradition, Dinge in Seen, Flüssen oder in Meeren zu versenken, ganz nach dem Motto, who cares, aus dem Augen, aus dem Sinn, die ist ja nicht neu und offenbar ist das auch bei alten Fischernetzen ein Problem, die unentdeckt im Meer rumliegen und das war eins dieser Projekte beim Civic Coding hier.
Und ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, helfen kann natürlich die KI. Das sagt zumindest ein Forscherteam rund um Maren Lee, die ist zuständig für digitale Produkte und kennt sich auch sehr gut mit der KI aus. Und Gabriele Dederer, die ist Biologin und beide sind von der Umweltschutzorganisation WWF. Ihr habt uns irgendwie neugierig gemacht mit diesem Projekt, als wir es auf der Republika entdeckt haben. Deswegen schön, dass ihr da seid.
Ja, super, danke, dass
Hallo.
Wir da sein dürfen.
Gabriele, du bist Taucherin, hast du gesagt. Wie ist es, wenn man da runtertaucht und plötzlich so einem Geisternetz begegnet?
Es ist ein ganz schön beklemmendes Gefühl. Also, es gibt Unterschiede. Wenn man das Netz findet, weil man mit dem Sonar vorher drüber gefahren ist, dann ist das das geilste Gefühl, was man sich vorstellen kann. Wenn man so rüberläuft und denkt, ah, und da hängt oft noch was und oft genug hat man Fische, die da tatsächlich zappeln und abgeschnürt sind und man versucht sie rauszuschneiden und die werden es aber nicht machen. Und das ist dann das, was uns antreibt, da weiterzumachen.
Nach eigenen Angaben habt ihr ja mit diesem Projekt seit 2015 26 Tonnen Schlepp- und Stellnetze geborgen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Wieso liegen denn so viele alte Fischernetze, die ja auch aus Plastik bestehen, da einfach in der Ostsee zum Beispiel rum?
Im Gegensatz zu eurem Beispiel mit den Elektroscootern ist das ja so, dass ein Fischernetz ein Arbeitsgerät ist eines Berufsstandes, eines Fischers. Das heißt, per se verliert kein Fischer absichtlich seine Netze. Sehr oft kommt Wetterunbill dazu oder vielleicht doch eine falsche Seemannschaft. Oft genug Sportboote, die nicht wissen, was diese roten Bälle bedeuten in der Ostsee und daran vorbeifahren zu knapp und das Netz ratscht ab. Oder aber man zieht eben ein Stellnetz hoch und bleibt an einem Stein hängen und kriegt das nicht gehoben. Und die Fischer versuchen viel, um das hochzukriegen, aber die See ist groß. Die Sicht in der Ostsee ist leider nicht so gut wie in manch anderen Gebieten und da kommen dann die Netze zu liegen. In der Vergangenheit war es so, dass eben durch fehlende GPS-Positionierung, die wir jetzt mittlerweile haben, sehr viele Unterwasserhindernisse nicht bekannt waren, wie Wracks, und man da eben dann auch hängen geblieben ist als Fischer. Und so summieren sich die ganzen Gründe und seit den 60ern sind die Sachen aber aus Plastik gebaut und deswegen summiert und summiert und summiert sich das.
Das heißt, der Meeresgrund ist nicht komplett kartografiert, man weiß nicht, wo da so ein Wrack rumliegt und der wird ja vor allem dann mit Sonar abgesucht nach Netzen, wie ich jetzt mitgenommen habe. Dafür braucht man aber noch keine künstliche Intelligenz. Wo kommt die dann zum Einsatz, wenn es um Sonar geht und diese Daten?
Die künstliche Intelligenz ist dafür da, dass wir ein sehr zeitaufwendiges und schwieriges Unterfangen, diese Sonarfahrten, dass man hat man eine ganze Crew auf dem Boot, da muss man fahren, da muss man gutes Wetter haben. Und die künstliche Intelligenz hilft uns, die Daten, die wir dort prozessieren, dann, was im aufwendigen Post-Processing super lange dauern würde, innerhalb von Minuten möglich wäre.
Ich kann mir vorstellen, das sind unheimlich viele Daten, die da anfallen. Es ist komplex, die alle zu durchsuchen. Das leuchtet mir total ein, aber Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, und das ist hier bei der Republika auch immer wieder Thema gewesen, dass künstliche Intelligenz sehr, sehr viel Energie benötigt und damit eigentlich gar nicht mal so gut für die Umwelt ist. Könnt ihr irgendwie bestimmen, also lässt sich das gut vereinbaren? Kann man sagen, dass der Einsatz von KI sich hier dennoch lohnt, weil der Nutzen größer ist als der Schaden?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt keine Zahlen, was eine Scholle wert ist. Also hätte man, wenn man im Fischfachhandel da guckt, ne? Oder was ein Hai wert ist oder ein Wal oder eine Schildkröte. Aber wenn man die Zahlen sich anguckt, dass weltweit 2% aller Fischereigeräte jährlich verloren gehen. Und die sind alle aus Plastik und die bleiben alle länger erhalten als mehrere Jahre. Und die weiterfangen, denn dafür ist eben Fischereigerät gemacht, um zu fangen und Tiere zu töten. Und wenn man da so Zahlen hat wie, wir haben 24 Tonnen rausgeholt, 26 Tonnen. Wir verlieren aber im Jahr 3000 Quadratkilometer neues Stellnetz. Das ist nur eine Fischereiform. Und wir verlieren 13 Millionen Haken an Langleinen, die genau dafür ausgelegt sind, um Haie, Schildkröten etc. zu fangen, die einfach unkontrolliert weiter fischen und niemand weiß, wo die sind. Und deswegen müssen wir da so viel Energie aufwenden, um die zu suchen. Und die KI setzt diese Energie auf jeden Fall runter. Und ich würde aus meiner persönlichen Meinung sagen, dass der Einsatz von KI und auch der Energie, die dafür notwendig ist, den Zweck auf jeden Fall rechtfertigt.
Ja, es geht ja auch um die Möglichkeiten und die Ressourcen, die wir haben als Menschen. Wir sind hier zwei Personen, die uns ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir haben aber nur zwei Hände und einen Kopf. Und die KI hilft uns dabei, diese ganzen Prozesse viel schneller zu machen. Und um das nochmal so ein bisschen zu umreißen, es geht hier dabei, ein unsichtbares Problem sichtbar zu machen. Und diese Netze verschieben sich. Das heißt, wenn wir lange zeitaufwendige Prozesse haben, dann dauert das alles viel zu lange, sodass wir die Netze dann eventuell auch gar nicht mehr finden. So können wir ganz effizient und wirklich kostengünstig, also vielleicht nicht Energieressourcen sparend, aber insgesamt sehr effizient diese Netze finden und dann auch bergen.
Und das Interessante ist ja, dass es quasi nicht nur eine Forschungsarbeit ist, wo ihr mit KI irgendwie arbeitet, sondern es gibt ja jetzt auch noch die passende App. Und dann können TaucherInnen oder andere Interessierte euch Daten mitteilen und dann wird es noch leichter und besser mit der Datensammlung und damit ja auch irgendwie noch besser für die KI. Das heißt, es ist nicht nur Gemeinwohl für die Tiere und für uns Menschen, weil das Meer besser wird, sondern Menschen können auch aktiv irgendwie mitwirken daran, oder?
Wir haben nicht nur eine KI entwickelt, wir haben eine Plattform entwickelt, auf der uns alle Institute, Ämter oder auch Offshore-Windanlagen, Parks die Möglichkeit haben, mit uns Daten zu teilen. Und diese Daten können dann durch die KI analysiert werden und uns die Netzverdachtspunkte geben. Und diese Netzverdachtspunkte können dann wiederum in unsere App eingespielt werden. Das heißt, es ist ein komplettes System und in dieser App können TaucherInnen uns helfen, dann diese Netze zu verifizieren.
Netzkonferenz kann man also auch ganz anders deuten hier bei der Republika. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit den Netzen. So, Carina, jetzt wurden aber auf der Republika noch mehr solche Projekte bei Civic Coding vorgestellt, insgesamt 15 an der Zahl. Du hast ja einige angesehen, das hat dich dann noch gekriegt.
Also zum Beispiel Help Me AI, das ist so ein Chatbot und der hilft Geflüchteten dabei, einen leichteren Zugang zu der Gesundheitsversorgung zu bekommen. Also es gab so quasi zwei Bereiche, einmal eher so soziale Projekte und das andere war eben Umweltschutz, eben auch genau das jetzt auch mit den Geisternetzen. Und da gab es noch was ganz Spannendes und das heißt Wasser für den hohen Flaming. Das sind KI-gestützte Entscheidungshilfen für Maßnahmen, zum Beispiel, wenn das Wasser überschwemmt oder auch, wenn im Wald Brände sind. Und gerade wenn ich jetzt an Wasser denke, ich meine, die letzten Tage hat es wahnsinnig viel geregnet, ja. Überschwemmung. Also das fand ich klug, da auch nochmal zu überlegen, vielleicht kann da KI gemeinnützig sozusagen helfen.
Andererseits ist es natürlich auch immer wieder sehr trocken in Brandenburg und dann wird wieder der Wasserverbrauch der Rechenzentren thematisiert. Ich war gestern in einem Vortrag von dem kanadischen Technologiejournalisten Paris Marx und der schreibt diesen Newsletter Tech Won't Save Us, Technik wird uns nicht retten und der fragt, Was ist denn jetzt mit diesen ganzen großen Rechenzentren? Ich hatte da ja auch mal in KI-Verstehen drüber gesprochen, über den Stromverbrauch von KI, und der ist tatsächlich enorm. Und es ist auch so, dass die Zahl der besonders riesigen Hyperscale-Rechenzentren sehr, sehr gestiegen ist. 2018 waren das noch so ungefähr 400 weltweit. Die Zahl hat sich inzwischen verdoppelt. 2023 waren das schon 900, und 400 weitere dieser Mega-Hyperscale-Rechenzentren sind in Planung. Und weiterhin gehen ungefähr 2-3% des Energieverbrauchs weltweit in Rechenzentren. Das ist ungefähr so viel wie Frankreich. 2026 soll es schon aber doppelt so viel sein. Ungefähr so viel wie Japan an Energie verbraucht, nur für diese großen Rechenzentren, die für KI gebraucht werden. Und dann gibt es auch noch das krasse Beispiel Microsoft. Die hatten 2020 angekündigt, ja, wir werden bis 2030 CO2-neutral. Und weißt du, was passiert ist? In den letzten 3 Jahren ist der CO2-Ausstoß 30-40% gestiegen. Der Stromverbrauch hat sich verdoppelt von Microsoft, und der Wasserverbrauch auch fast. Und Google hat natürlich auch einen Anstieg beim Wasserverbrauch, da ist jetzt Microsoft keine Ausnahme.
Aber gibt es denn jetzt auch eine Lösung dafür? Also gibt es etwas, was wir tun können, damit der Wasserverbrauch vielleicht wieder sinkt, oder sollen wir einfach KI jetzt lassen?
Man muss halt überlegen, wie viel KI benutzt man für vieles. Paris Marx hatte da überraschenderweise keine richtige Antwort. Also ich hatte da mal mit einem Forscher vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gesprochen, und die versuchen, KI-Modelle zu entwickeln, die weniger rechenintensiv sind. Solche Dinge kann man machen, dass man nicht immer alles mit der ganz großen KI erschlägt, sondern da effizientere einsetzt. Aber ich glaube, das wird trotzdem nicht ausreichen, um diese Rechenzentren dann obsolet zu machen und vielleicht gar nicht erst zu bauen.
Ja, und das finde ich irgendwie das Interessante, weil ich fand das so schön in diesem Interview, was wir gerade gemacht haben, so auf den Punkt gebracht, dass man natürlich im Weiterdenken gar nicht so oft gegenüberstellt Nutzen, Verbrauch zum Beispiel. Also wie kann man das bewerten, ne? Was ist wichtiger? Ist Menschenleben zum Beispiel, wenn man jetzt sowas wie eine Waldbrandprävention hätte mit KI, ist das sozusagen, weil es einfach um Menschen und Leben geht, mehr wert, und deswegen ist es nicht so schlimm, dass KI so viel verbraucht. Also ich finde das philosophisch total interessant und finde es total gut, dass das hier auch diskutiert wird. Ich habe aber auch ein bisschen Angst, dass das so missbraucht wird. Also dass man so dieses Label Gemeinwohl irgendwo draufschreibt, weil es halt gut klingt. Mhm. Also KI wird für Gemeinwohl benutzt, weil am Ende, nur weil uns ChatGPT auch helfen kann, ist das ja noch nicht unbedingt jetzt Gemeinwohl, oder?
Wahrscheinlich nicht. Und vor allem sind das ja Firmen, die wahnsinnig viel Geld verdienen. Und das war auch so ein Grund, weshalb Jürgen Geuter, aka Tante, das ist ein sehr beliebter Vortragsredner hier auf der Republika, den hatten wir auch in der allerersten Folge von KI Verstehen. Und er hat da sehr kapitalismuskritische Positionen gegenüber diesen ganzen Innovationen, die da kommen. Der sagt auch, dass das eigentlich gar keine richtigen Innovationen sind, die uns so viel weiterbringen. Auch das, was Jürgen Geuter Tante sagt, ist ein Talk, der lohnt nachzuhören. Er fragt sich, was hilft es denn, wenn nur ein paar Tech-Billionäre reich werden?
Für Menschen wie dich, Moritz, ist ja die Republika eigentlich gar nichts Besonderes mehr. Du bist ja ein richtig alter Hase. Du hast gestern erzählt, du warst auf allen Republikas, die es bisher gab, 17 Stück. Und das Thema künstliche Intelligenz, kann ich mir vorstellen, ist ja auch nichts Ungewöhnliches mehr. Aber der Hype, der ist neu. Nämlich seit ein paar Jahren hat man das Gefühl, man kommt nirgendwo mehr dran vorbei an dieser KI. Hast du denn das Gefühl, dass hier auf der Konferenz anders darüber gesprochen wird?
Ich glaube, es wurde hier auf jeden Fall schon immer darüber ein bisschen gesprochen, aber mit dem Hype ist es natürlich auch stark gewachsen. Habe auch den Eindruck, dass dieses Jahr dann auch ein bisschen kritischer noch darüber gesprochen wird. Das war nicht so, dass es letztes Jahr unkritisch war, aber dieses Jahr ist man vielleicht noch ein bisschen mehr in diesem Tal der Enttäuschung. Es gibt diesen Gartner Hype Cycle of Emerging Technologies. Das ist so eine Kurve, die zeigt, wie überhöht die Erwartungen zu Beginn sind, und dann später fallen sie wieder runter in das Tal der Enttäuschungen, und irgendwann geht es dann so in das bisschen ausgeglichenere Plateau der Produktivität. Und über diese ganzen Erwartungen an KI und die Heilsversprechen wollen wir jetzt sprechen mit Matthias Spielkamp. Er ist Mitbegründer und Geschäftsführer der Berliner Menschenrechtsorganisation Algorithm Watch, die eben Algorithmen beobachten. Und Matthias hat gesprochen über erzogene Erwartungen an KI. Der Titel war:
KI wird uns alle retten, es sei denn, sie tut es nicht.
Matthias, würdest du sagen, KI kann die Welt retten?
Nein, KI wird garantiert die Welt nicht retten. Denn ich bin zwar kein Anhänger dieser These, dass Technologie neutral sei, ja, also so wie dieses Buttermesserbeispiel immer, oder Messerbeispiel, man kann Butterbrot damit schmieren oder jemanden erstechen. Gerade so hochkomplexe Technologien sind überhaupt nicht neutral, sondern die bringen ganz viele Werte mit sich. Aber man muss eben trotzdem sagen, durch Technologie alleine wird die Welt nicht gerettet werden, genauso wie soziale Probleme nicht gelöst werden.
sind immer noch die Menschen, die sich kümmern müssen. Das ist ja auch das Motto hier auf der Veranstaltung. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht in diesem KI-Hype? Da letztes Jahr wurde ja noch mehr gesprochen als dieses Jahr.
Ja, ich glaube aber schon, dass der Hype durchaus noch auf einem Höhepunkt ist. Ja, also man kann ja nicht immer sagen, der ist so super spitz. Ich glaube, das ist schon immer noch auf einem Höhepunkt, wenn man sich auch anschaut, wie die Medienberichterstattung ist, wie die Investitionssummen sind, wie viel Milliarden Dollar da reingesteckt werden. Wir sind immer noch auf einem Gipfel des Hypes, ja.
Aber jetzt halte ich mal dagegen. Also normalerweise bin ich die Zynikerin und normalerweise verbreite ich die schlechte Laune. Jetzt drehe ich es mal um, denn der Hype, der hat ja eigentlich auch was richtig Gutes, denn endlich wird wirklich Geld in sowas wie Forschung gesteckt zur KI. Das war ja lange auch irgendwie eher ein Randthema und es war schwieriger, dafür irgendwie Gelder zu bekommen. Also der Hype hat auch was Gutes?
Ja, Hypes haben immer zwei Seiten. Zum Beispiel profitieren wir ja in gewisser Weise auch von der Aufmerksamkeit, weil wir jetzt auch häufiger gefragt werden, wie denn unsere Einschätzung dazu ist. Ich denke nur, dass man eben versuchen muss, auch schon während das läuft und nicht erst später, eine gewisse Vorstellung für ein Fazit zu ziehen und sich zu überlegen, wie viel Gutes und wie viel Schlechtes wird dadurch ausgelöst. Und im Moment ist es so, dass meiner Einschätzung nach es immer noch in die falsche Richtung geht, nämlich dass diese ganzen Heilsversprechen kursieren, bei denen der Eindruck entsteht, wir müssen nur ganz viel Geld in KI stecken und wir werden die Menschheitsprobleme lösen, wie Klimawandel und Probleme in der Demokratie und den Hunger in der Welt. Und das stimmt einfach nicht.
Was ich interessant fand in deinem Talk, du hast einige Beispiele erwähnt dafür, wo KI wirklich jetzt schon sprichwörtlich schlecht wirkt und Probleme verursacht. Was sind das denn für Beispiele?
Ja, das sind einfach Beispiele von KI-Systemen, wie sie schon lange im Einsatz sind. Zum Beispiel führen sie dazu, dass bei biometrischer Erkennung Leute einfach falsch identifiziert werden und die werden dann zum Beispiel verhaftet und müssen diesen ganzen Ärger über sich ergehen lassen und müssen versuchen, sich da wieder rauszuarbeiten. Dann gibt es das Scoring, was auch viele Probleme mit sich bringt und auch dort, wenn man falsch eingeschätzt wird, dann viel Spaß dabei, das zu korrigieren. Und was ich wirklich am krassesten finde, das ist eben diese ziemlich aktuelle Entwicklung, bei der mit Hilfe von KI eben solche Deepfake-Porno-Videos produziert werden. Und zwar mit den sozusagen echten Gesichtern von Mädchen und von Frauen. Und die werden dann eben in die sozialen Netzwerke gestellt oder werden auch nur über WhatsApp geteilt. Und das ist eine Katastrophe für die Betroffenen. Ja, also das ist traumatisierend und es ist ja auch fast unmöglich, das irgendwie wieder wegzubekommen.
Und auf der anderen Seite, wir haben in dieser Episode von KI verstehen schon über die sogenannten Geisternetze gesprochen. Also das sind die Netze, die auf dem Meeresgrund liegen, die dort nicht vergessen wurden, aber die sozusagen versehentlich da gelandet sind und die man jetzt versucht, zum Beispiel aus der Ostsee zu bergen mit Hilfe von KI. Das heißt, das ist ja was Gutes. Also man versucht, sowas wie Gemeinnützigkeit und KI zusammenzubringen und zum Beispiel der Umwelt zu helfen. Rechtfertigt das für dich dann wirklich, dass man KI einsetzt, weil KI ja trotzdem viel Energie benötigt? Oder würdest du sagen, egal was es ist, eigentlich ist KI momentan noch gar nicht in der Lage, in solchen Bereichen wirklich zu helfen?
Ich glaube, wogegen ich mich wehre, ist diese Vorstellung, dass man einfach immer nur von KI spricht und von diesen magischen Fähigkeiten. Nehmen wir doch das Beispiel mit den Netzen. Finde ich das klasse, dass KI eingesetzt wird dazu, um dann zum Beispiel den Meeresboden zu säubern und wieder in Ordnung zu bringen. Finde ich großartig. Aber käme jetzt jemand auf die Idee zu sagen, wir brauchen jetzt zum Beispiel eine große Investition in Kutter, die dann da über die Ostsee fahren und dann die Leinen runterlassen und diese Netze hochziehen. Nein, auf die Idee käme ja niemand. Aber das Ganze dann an der KI festzumachen, die in dem Fall als ein Werkzeug eingesetzt wird, das funktioniert offenbar. Und da frage ich mich schon, warum das eigentlich so unkritisch hingenommen wird.
Jetzt hast du gesagt, man soll sich nicht verarschen lassen von diesem Narrativ, dass KI die Welt retten könne. Und man soll, wenn jemand KI sagt, fragen nach Bildung, Arbeitsplätzen, Integration, Gleichberechtigung, Steuer, Sozial-, Umweltpolitik. Wie meinst du das?
Das meine ich so, dass wir häufig eben fasziniert oder vielleicht wie das Kaninchen auf die Schlange auf diese Technologie oder diese Systeme schauen. Und ich nehme am liebsten das Beispiel mit der Bildung. Es wird dann gesagt, ja, es ist zum Beispiel so, dass wir Desinformationen produzieren können mit Hilfe von KI. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Und dann wird auch gesagt, die Recommender-Systeme, also die Empfehlungssysteme bei den Social-Media-Plattformen, die sind auch KI-basiert. Und das ist natürlich auch richtig. Was sollte man also jetzt tun? Man sollte diese Technik zum Beispiel weiterentwickeln. Oder man soll dafür sorgen, dass die Menschen medienkompetent sind, um damit gut umgehen zu können. Ja? Und dann schaue ich mir an, wie es in der Bildung aussieht. Und 20% der Schülerinnen und Schüler gehen in Deutschland jedes Jahr als funktionale Analphabeten von der Schule, weil unser Bildungssystem komplett versagt. Und da kann ich doch nur sagen, und dann sollen wir auf Medienkompetenz in der Bevölkerung setzen. Und dann müssen wir eben den Blick mal abwenden von KI und sagen, ja, vielleicht sollten wir unsere Mitmenschen in die Lage versetzen, mit diesen Herausforderungen besser umgehen zu können.
Also eine These von mir ist ja, dass gerade diese ganzen KI-Debatten schon helfen, eigentlich den Finger in Wunden zu legen, die durchaus da sind, die man angehen müsste. Aber es wird dann nicht am Ende mit dem richtigen Mittel gemacht, sondern es wird dann einfach nur gesagt, zum Beispiel in der Pflege, solche Dinge wie, ja, wenn ich jetzt da KI einsetze, können Sachen effizienter gemacht werden, es kann vielleicht Arbeitslast weggenommen werden, aber dass es ein Problem sein könnte, dass Pflegekräfte immer noch unterbezahlt sind, dass es vielleicht zu wenige gibt und so, das wird dann trotzdem nicht angegangen. Also würdest du sagen, das ist der Punkt, dass man das immer wie so ein Pflaster draufdrückt und hofft, dass hilft dann?
Ja, ich glaube, dass das der Fall ist, dass das ganz häufig so gemacht wird. Und das mit der Pflege finde ich schon sehr gut. Aber ich nehme noch das andere Beispiel, dass ja seit Jahrzehnten darüber gesprochen wird, wie Automatisierung dann eben auch den Arbeitsmarkt verändert und ob es am Ende Jobs kosten oder schaffen wird. Und darum geht es aber in meinem Argument gar nicht, sondern wenn man sich mal vor Augen führt, dass also jetzt tatsächlich durch KI nochmal ein Automatisierungsschub passiert, ja, und wir wirklich ganz viele Arbeitsplätze verlieren würden, dann kann man natürlich sagen, ach, das ist doch fantastisch, wir können alle weniger arbeiten. Aber es geht ja um die Verteilung. Das heißt, das Geld, was dann damit verdient wird, bleibt bei den Kapitalbesitzern, in dem Fall also den KI-Firmen, ja, und es wird kein bedingungsloses Grundeinkommen daraus finanziert, sondern die einen werden arbeitslos und die anderen werden Milliardäre, ja. Und dann muss man eben verstehen, dass KI für diese Probleme jedenfalls keine Lösung ist, sondern zum Teil eben auch ein massiver Teil des Problems.
Jetzt haben wir da eine relativ düstere Perspektive auf KI, aber ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal fragen, wie empfiehlst du denn dann mit KI umzugehen, wenn all diese ganzen verschiedenen neuen Werkzeuge da auf uns einprasseln und Möglichkeiten natürlich auch? Sollten wir einfach dann sagen, nein?
Nein, das sollten wir auf keinen Fall. Es gibt verschiedene Handlungsmöglichkeiten, die ich sehe. Das eine ist Aufklärung, ja? Das, was wir machen, das, was ihr macht als Journalistinnen und Journalisten, ist ganz wichtig zu verstehen, wie das funktioniert, aber auch, wie die sozusagen politische Ökonomie dahinter funktioniert. Das heißt, wer profitiert davon? Wie werden die Sachen produziert? Wer muss unter schlechten Arbeitsbedingungen daran mitarbeiten? Welche Ressourcen werden dafür verbraucht? Dass man einfach mal das ganze System sich anguckt und nicht nur dann am Ende den sozusagen Outcome und das Produkt, das dabei rauskommt. Das andere ist tatsächlich dafür zu sorgen, dass nicht diese Monopole weiter sich vergrößern, also entstanden sind sie schon, ja, die Firmen wie Amazon, Google, Meta, Apple, Microsoft haben einfach eine Art Monopolstellung in diesem Feld und da muss man rangehen, zum Beispiel mit Wettbewerbsrecht, Entflechtung und so weiter und so fort. Ja. Wir müssen weiterhin schauen, wie wir Regulierung, die wir jetzt gemacht haben, zum Beispiel durch die KI-Verordnung, wie wir die auch wirklich sinnvoll umsetzen können, ob die uns dabei helfen kann, die Unternehmen, aber auch die Staaten, auch Regierungen setzen KI ein, so ein bisschen an der Kandare zu halten. Ja. Und dann eben Bildung fördern, aber auch Forschungsförderung. Das ist völlig in Ordnung zu sagen, wir sollten staatliches Geld investieren, um eben in die Lage zu kommen, zum Beispiel auch Alternativen anzubieten.
Vielen Dank, Matthias Spielkamp von der NGO Algorithm Watch, der uns seine Position zur KI geschildert hat. Auch diesen Talk könnt ihr nachgucken auf der Webseite der Republika bei YouTube. Da sind alle verschiedenen Talks schon jetzt online. Carina, wir haben da ja noch einiges andere gesehen. Zum Beispiel unsere Kollegin Eva Wolfangel hat gesprochen über dieses große Szenario der allgemeinen KI, der AGI, die möglicherweise dann wirklich schlauer sein wird als die Menschen. Den will ich auf jeden Fall noch nachgucken, weil den habe ich verpasst. Matthias, hast du noch einen Talk gesehen, der interessant war?
Ja, ich habe keinen Talk, sondern eine Diskussionsrunde, in der es genau darum ging, was müssen wir tun mit Investitionen in öffentliche Infrastruktur, um eben als Gesellschaften besser dafür gerüstet zu sein, dass wir nicht uns die ganze Zeit abhängig machen von den großen Tech-Unternehmen. Das war ziemlich spannend.
Ich habe das Gefühl, Matthias, du kommst ja nicht raus, ne, aus diesem kritischen. Du musst ja auch mal so einen lustigen Talk angucken.
Könnt ihr einen empfehlen?
Ich glaube, was dir vielleicht gefallen könnte, wäre ein Talk von Svea Eckert und Barbara Hammer. Die haben Alexa und ChatGPT gegeneinander antreten lassen und herausgefunden, welcher ist jetzt der Sprachbot der Zukunft. Vielleicht wäre das ja was für dich.
Ja, Jedenfalls sind das alles Themen, die wir noch weiter behandeln werden in KI Verstehen. Das war heute die Sonderfolge von der Republika 2024. Wir sitzen hier immer noch am Ein- und Ausgang dieser Konferenz und hoffen, dass die Soundqualität hier halbwegs in Ordnung war. Alle Links zu diesen verschiedenen Veranstaltungen, über die wir geredet haben, die kommen in unsere Shownotes. Die gibt's noch nicht, aber bald auch in der Deutschlandfunk Audiothek App. Und ihr findet sie aber auf vielen anderen Podcast-Plattformen zum Nachklicken. Und wir haben noch eine Empfehlung.
Genau, unsere Kolleginnen von Breitband, die waren ja auch unterwegs, also dem Digitalmagazin bei Deutschlandfunk Kultur. Und die haben auch ganz viel spannende Sachen bei der Republika rausgefunden. Es lohnt sich also, ihre nächste Folge auch zu hören.
Da geht es dann um andere Themen von der Republika. Wir hatten ja diesen starken KI-Fokus. Außerdem freuen wir uns immer, wenn ihr uns schreibt, wie ihr diese und andere Folgen fandet, wenn ihr Themenvorschläge habt und so weiter. KI-Verstehen@deutschlandfunk.de oder 0152 59529753, da eine Signal- oder WhatsApp-Nachricht hinschicken. Und jetzt bleibt uns nur, uns zu verabschieden.
Tschüss.
Tschüss.